Dankeschön, dass ihr mich eingeladen habt. Ich bin gerne bei euch, denn ich habe von Anfang an immer eine gute Beziehung hier zu der Gemeinde gehabt und ja, auch durch die Nachbarschaft mit euren Pastoren. Es war eigentlich immer so, dass wir uns mit dieser Gemeinde sehr verbunden gefühlt haben. Deswegen freue ich mich, dass ich hier bin. Der Markus hat gerade im Gebet eine große Last auf mich gelegt, nämlich Gottes Wort weiterzugeben. Weiterzugeben, was Gott möchte, das ist eine Last, das spüre ich auch. Predigtdienst ist mir ein Anliegen, aber es ist auch eine, ja, es liegt auch auf einem. Da möchte ich eine kurze Geschichte erzählen. Ich hatte mich abends jetzt noch diese Woche mit der Predigt beschäftigt und ja, bin dann schlafen gegangen und da ist mir etwas passiert, was mir noch nie passiert ist. Ich habe von meinem Dienst hier geträumt. Ich weiß nicht, wie das kam, aber ich habe wirklich davon geträumt. Und ich stehe dann am nächsten Morgen auf, bin früher wach geworden als sonst, habe gesagt, gut, dann nutze die Zeit noch, habe mich geduscht, war im Bad. Da kommt meine Frau rein, sagt, guckt mich an. Und ich sage, hör mal, ich würde gerne heute ein bisschen eher fahren. Ich muss dich ja noch unten hinbringen, wenn ich dann hier hinkomme. Da guckt sie mich an und sagt, aber du weißt, dass es Samstagmorgen ist, ne? Hatte ich mich da so rein vertieft, dass ich den Tag vergessen hatte. Ja, so ist das manchmal. Und ich danke euch auch, dass ihr für mich betet, denn nur dann, wenn Gott seinen Geist in die Worte hineinlegt, wird es eine Predigt, sonst bleibt es eine Rede. Ich möchte mit euch gerne etwas machen, was ich in der Vergangenheit einmal mitbekommen habe. Was ist für uns in der Bibel manchmal am schwersten zu fassen? Das sind Texte, die wir alle kennen. Es begab sich aber zu jener Zeit und so weiter und so weiter. Ne? Oder denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass jeder hat eine... Das sind Texte, die kennen wir alle. Die haben einen unheimlichen Wert, deswegen kennen wir sie auch so gut. Aber wir gehen manchmal so ein bisschen dran vorbei. Ich möchte mit euch gerne mal einen Text durchgehen, den wir alle sehr gut kennen. Und zwar möchte ich mit euch gerne einmal nochmal über Psalm 23 nachdenken. Dieses idyllische Gedicht, Psalm vom Hirten und dem Schaf. Und ich möchte euch den gerne lesen und ich versuche den einmal sehr bewusst zu lesen, dass er vielleicht nochmal ein bisschen deutlicher wird. Psalm 23, ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Er führt mich zu frischem Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie führen mich, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ja, ihr kennt den Psalm sicher alle ganz gut. Ich habe euch nichts Neues vorgelesen, aber vielleicht finden wir doch irgendwelche Stellen oder Möglichkeiten, diesen alten Text nochmal zum Strahlen zu bringen. Wenn wir uns den Psalm mal so angucken, dann kann man ein paar Dinge feststellen. Es gibt so verschiedene Phasen im Psalm. Die erste Phase ist so Bewegung. Das Schaf ist mit dem Hirten unterwegs. Man geht auf rechter Straße, man wird zur Weide gebracht, aber man ist unterwegs. Im zweiten Teil sehen wir ein anderes Bild. Da sehen wir eigentlich das Bild der Gastfreundschaft. Da sehen wir, dass der Psalmist, der Schreiber, sich mit seinem Gastgeber in einem Raum befindet und er wird gesalbt, als Gast empfangen. Es gibt ja in Israel so eine ganz besondere Gastgeberkultur oder gab es wenigstens früher, da wurde der Gast wirklich geehrt und dann wurde seine Haare wurden mit Öl, also wir würden heute vielleicht Pomade sagen, ja so gesalbt, dass das glänzte und also so richtig, dass es dem Gast gut geht. Das ist der zweite Teil. Und im dritten Teil sehen wir ein anderes Bild. Da ist dann der Schreiber, er fühlt sich wirklich zur Ruhe gebracht. Ich bin im Haus des Herrn. Da bin ich, alle Zeit. Diese drei Bilder zeigt uns dieser Psalm. Und dementsprechend ändert sich auch in dem Psalm die Sprechsituation. Wir sehen ja am Anfang der Herr. Der Herr wird mit Er angesprochen. Und dann im zweiten Teil, wo ich als Gast im Haus des Herrn bin, da ist es, du bist bei mir. Also eine viel vertrautere Situation. Und dann im dritten Teil, dann wird, ich bin im Hause des Herrn, ist dann wieder eine andere Sprechsituation. Wir sehen also, dieser Psalm beinhaltet schon verschiedene Phasen, verschiedene Bilder. Dazu passt auch, dass der Psalm anfängt mit der Herr und hört auch auf mit der Herr. Ich werde sein im Hause des Herrn immer da. Und dann noch so als Anmerkung, wenn ihr euch den Psalm mal anguckt, der Psalm hat ja auch eine große christologische Aussage. Wir finden ja in ganz vielen Psalmen so Hinweise, also als prophetische Aussage auf das Leben von Jesus Christus. Die Leidenspsalmen zum Beispiel zeigen so ein bisschen prophetisch das, was Jesus Christus erleben würde, jetzt aus dieser Zeit heraus, wenn er auf diese Erde kommt. Und auch dieser Psalm zeigt so etwas aus dem Leben von Jesus Christus, als er auf der Erde war. Und trotz aller Bedrückung und Unterdrückung sagt er, der Herr ist mein Hirte. Und wenn wir jetzt so in den Text hineingehen, dann müssen wir zuerst mal sehen, der Text versetzt uns in das Bild des Schafes. Wir sind Schafe und gehen mit dem Hirten, lassen uns führen und sehen das alles erstmal so aus dem Blick eines Schafes. Und das Erste, was wir dann sehen als Schaf, ist der Blick auf den Hirten. Das Schaf guckt auf den Hirten. Wenn ihr mal eine Herde seht, der Hirte geht voran. Er treibt seine Schafe nicht vor sich her, sondern der Hirte geht voran und die Schafe gehen hinterher. Oder wie es heißt, sie folgen ihm. Der erste Blick ist also der Blick auf den Hirten. Und so fängt der Psalm auch an. Der Hirte ist der Herr. Der steht vorne. Der steht am Anfang. Und wir sehen, dass wir hier einen großen Spannungsbogen haben. Der Herr, hier wird das Wort Gottes, Wort für Gott verwendet, eigentlich das stärkste Wort, was die Bibel kennt, Yahweh. Gott sagt von sich selbst, ich bin. Gott gibt selbst in seinem Namen den Hinweis auf seine Existenz. Er sagt, ich bin. Yahweh, diese Buchstaben heißen auf Deutsch übersetzt, ich bin, der ich bin. Und der steht vorne, der Höchste, der Größte, der Schöpfer Himmels und der Erde. Er steht vorne und er führt. Und ich als Schaf darf mich diesem Hirten wirklich anvertrauen und hinter ihm hergehen und ihm folgen. Der Herr steht vorne. Und der Herr ist Hirte. In Israel gibt es ja nicht so große Weideflächen. Israel ist ein sehr bergiges Land. Und die Weideflächen sind nur sehr kleinteilig. Und deswegen gibt es in Israel auch nur wenig Rinderzucht. Auf den Bergen gibt es hauptsächlich Schafzucht und Ziegen und so, also wie es die Bibel nennt, das Kleinvieh. Und dieses Hüten des Kleinviehs ist nicht so die Aufgabe der besonders beliebten Leute gewesen. Die Hirten waren nicht geehrt. Die Hirten waren schon so ein bisschen, na, man guckt auf sie runter, so ein bisschen minder bemittelt. Ja, du hütest deine Schafe, das machst du gut. Ja, der Hirte war nicht so das tolle Berufsbild. Und wir sehen hier diese Spannung, der Herr, der Größte, der Höchste, er betätigt sich als Hirte. Gott kümmert sich um seine Menschen. Wir sind Gott nicht egal. Der Größte, der Höchste im Universum, er trägt Sorge für uns. Und nicht nur für uns, so als große Masse. Es ist ja schön, dass wir alle Kinder Gottes Gott als Hirten sehen dürfen, sondern ganz persönlich ich. Gott kümmert sich um mich ganz persönlich. Ja, der Herr vorne, und es ist ja ein wunderschönes Bild, ja, diese tolle Weide, so dieses stille Wasser, ein Bild, in dem alles wunderbar ist. Der Herr ist der Hirte und ich bin das Schaf. Ich bin das Schaf. Und das ist so vielleicht nicht so die tolle Situation, die wir uns auch selber wünschen. Wir wünschen uns vielleicht manchmal nicht Schaf sein zu müssen, sondern wir würden vielleicht gerne mal was anderes nennen. Warum muss der Psalm heißen, der Herr ist mein Hirte? Warum heißt es nicht, der Herr ist mein Feldherr und ich bin sein Kommandant? Der Herr ist mein Chef und ich bin sein angesehener Mitarbeiter. Nein, hier geht es darum, dass wir sehen, dass wir wie Schafe sind. Ein Schaf kennzeichnet sich wodurch aus? Eigentlich durch gar nichts. Gut, es gibt Wolle, sehr schön. Kann man auch, junge Schafe kann man, glaube ich, auch essen. Weiß ich gar nicht, ob ich das schon mal getan habe. Aber ein Schaf hat sonst gar nichts. Schafe können sich nicht wehren, keine Zähne, keine Klauen. Schafe können nicht weglaufen. Schafe sind absolut abhängig davon, dass man sie führt. Schafe können übrigens auch nicht lernen. Habt ihr schon mal im Zirkus eine Nummer mit Schafen gesehen? Geht nicht. Ein Schaf kann nichts lernen. Also es ist nicht sehr schmeichelhaft, so als Schaf bezeichnet zu werden. Aber wir müssen das jetzt einfach mal so akzeptieren. Und David, der König David, hat doch überhaupt kein Problem damit, sich in diesem Bild als Schaf darzustellen. Und unser Herr, Jesus Christus, er lässt sich als das Schaf beschreiben, das zur Schlachtbank geführt wird. Ja, der Herr ist mein Hirte. Mir fehlt es an nichts, sagt der Psalmist. Und das ist die Aufgabe eines Hirten, für seine Herde, für die einzelnen Schafe zu sorgen, zu gucken, wie es ihnen geht. Gott sagt, ich bin dein Hirte, ich kümmere mich um dich, ich sorge für dich. Wie passt das jetzt mit unserem Leben zusammen? Können wir das sagen, dass es uns an nichts fehlt, dass es uns gut geht? Wenn wir uns um uns herum schauen, wie sieht es aus? Was sehen wir in unseren Gemeinden, in unseren Familien, vielleicht bei uns selber an Not? Kein Mangel. Wie gehen wir dann um mit Krankheiten, wenn Not hereinbricht, mit unserem täglichen Gebrechen oder, was manchmal sehr schwer zu ertragen ist, wenn liebe Leute, Kinder, Eltern, Verwandte, liebe Freunde schwer krank sind und darunter leiden. Können wir sagen, uns wird nichts mangeln, dass es uns nichts mangelt? Aber andererseits müssen wir nicht feststellen, dass wir alles haben, was wir im Leben brauchen? Nahrung, Wohnung, Gemeinschaft. Wo schauen wir hin? Auf das, was fehlt? Auf das, was wir brauchen? Auf das, was da ist? Oder auf das, was wir gerne hätten? Ist das Glas halb voll oder ist es halb leer? Mangel, mir wird nichts mangeln. Ein Mangel ist das, wenn etwas ganz Wichtiges, etwas Lebensnotwendiges fehlt. Gott sagt uns zu, dir wird nichts mangeln. Der Hirte führt seine Schafe. Er führt seine Schafe dahin, wo sie zu essen finden, auf die saftige Weide und zum Rastplatz am Wasser. Der Hirte muss die Weide erst vorbereiten. Er geht heute hin, zäunt den Platz ein, entfernt das hohe Gras oder tritt es nieder. Er guckt, ob da giftige Pflanzen sind, Riesenbärenklau, genau, oder was anderes. Er muss gucken, dass genug Wasser da ist. Und das Wasser muss auch eine bestimmte Qualität haben. Es muss genug sein für die Tiere. Alle Tiere wollen trinken. Es muss gutes Wasser sein, nicht abgestanden. Das Wasser darf auch nicht zu stark sprudeln, dass Sedimente aufgesprudelt werden, die dann ungesund werden. So eine Fürsorge kann man als Schaf erwarten. Und ein Schaf braucht auch nicht mehr. Und Frage an uns, ist es nicht typisch menschlich von uns, dass wir denken, dass wir doch immer mehr brauchen als das, was notwendig ist und was Gott uns immer wieder neu gibt. In den Evangelien steht eine Geschichte, wo der Herr Jesus 70 seiner Jünger aussendet als Boten. Und die sind, ich weiß gar nicht wie lange, ein paar Wochen unterwegs. Und dann kommen sie zurück. Und Jesus Christus fragt sie dann, als ich euch ohne Börse und ohne Tasche und Sandalen sandte, hat es euch an irgendetwas gefehlt, an irgendetwas gemangelt? Sie sagten, nein, wir hatten alles, was wir brauchten. Ist es nicht interessant, dass Menschen in einfachen Lebensumständen oft viel zufriedener sind als Menschen, die sowieso schon alles haben? Und ist es nicht auch interessant, und das ist eine Beobachtung, die ich oft mache, dass Menschen ohne Beziehung zu Gott oft unzufriedener sind als Menschen, die eine Beziehung zu Gott haben? Vielleicht ist die falsche Weide manchmal das Problem. Wo gehe ich hin? Wo hole ich mir das, was ich brauche? Der gute Hirte sagt uns zu, wenn du mein Schaf wirst und mich als Hirten annimmst, dann wird dir nichts mangeln. Ich sorge für alles, was du brauchst. Und wisst ihr, das erfordert Glauben, das anzunehmen. Und das stellt uns auch vor die Frage, akzeptieren wir den Hirten, akzeptieren wir Gott wirklich als oberste Autorität, auch in unserem Leben? Vertrauen wir ihm, dass er das tut, was er zusagt? Diese Frage stellt sich seit dem Paradies. Adam und Eva hatten die Frucht, die sie nicht nehmen durften. Durch das ganze Menschheitsgeschichte bis hin zu uns heute akzeptieren wir Gott als oberste Autorität. Sind wir zufrieden mit dem, was er uns gibt? Wir dürfen davon sicher sein, dass Gott, und das sagt er ganz klar, mit seinem Namen dafür einsteht. Er verbirgt sich dafür, dass er uns führt, dass er uns gut führt. Er will uns erfrischen oder erquicken, steht hier in dem Text. Er will uns das geben, was für uns wirklich nötig ist. Und er steht mit seinem Namen dafür ein, uns auf einer guten, einer richtigen, rechten oder, wie der Text sagt, auf gerechter Straße zu führen. Und dann kommt die Geschichte mit dem finstern Tal. Da haben wir eben über Not nachgedacht. Und wir müssen uns wirklich die Frage stellen, wenn unser Hirte so ein mächtiger Gott ist, warum haben wir überhaupt Not und Probleme? Vor kurzem war ich mit dem Fahrrad unterwegs in Bohmich und da hatte ich ein interessantes Verkehrshindernis. Da brachte nämlich ein Schäfer seine Schafe zu einer neuen Weide über die Straße. Ich weiß jetzt nicht, ob die Straße das finstere Tal ist im heutigen Sinn, aber die Straße ist für die Schafe schon lebensbedrohend. Und das Bild zeigt uns, dass wenn eine Weide abgeweidet ist, muss der Hirte seine Schafe zu einer neuen Weide bringen. Heute geht es vielleicht über die Straße, aber in Israel war das wesentlich gefährlicher. Ich habe schon gesagt, kleinteilige Weideflächen, der Hirte musste erstmal eine neue Weide finden, musste sie vorbereiten und dann hat er seine Herde vom alten Weideplatz zum neuen geführt. Und dann ging es manchmal auch durchs finstere Tal. von der Höhe irgendwo, wo die Sonne drauf schien und wo das Gras prima wuchs, durch das Tal zu einer anderen Höhe, wo man weiter weiden konnte. Und das Tal ist der Aufenthaltsort der Raubtiere. Da, wo man sie gut sehen kann, auf den Höhen, wo nur Rauchwerk ist, da findet man keinen Bären und keinen Löwen. Und beide Tiere gab es zu der Zeit in Israel. David berichtet selber davon, dass er mit Bären und Löwen gekämpft hat. Und genau im Tal, da musste der Hirte mit seinen Schafen durch, um zu einer neuen Weide zu kommen. Und der Weg durch das Tal ist also manchmal lebenswichtig, um neue Weide zu finden, um neue Plätze zu finden, um Neues zu lernen mit Gott. Ja, und die Tiere merken natürlich, wenn es durchs Tal geht, sie riechen die Raubtiere. Die Raubtiere sind da und manchmal greifen sie auch an. Und da ist es gut, dass der Hirte den Stecken und den Stab hat. Der Stecken klingt hier so liebevoll, so zärtlich, aber tatsächlich müsste man Stecken eigentlich mit Keule übersetzen. Der Hirte hatte eine Keule, eine Waffe, eine Schlagwaffe, mit der er diese Feinde, diese Tiere, diese wilden Tiere, die an die Schafe dran wollten, abwehren konnte. Und der Hirte hat für seine Tiere gekämpft. Die Keule, der Stecken, ist also Schutz gegen Raubtiere, menschliche und tierische. Ich bin Anfang der 90er Jahre mal in Argentinien gewesen. Da ist meine Tante hingeheiratet, habe meinen Cousin besucht und bin mit dem 2 Stunden lang durch die Pampa geritten, weil er seine Schafe zählen wollte. Wir haben 10, 11, 12 Tiere nicht mehr gefunden, sondern nur noch so große Flecken abgerissener Wolle. Das waren Tiere, die getötet worden sind. Habe ich gefragt, was sind das für Raubtiere? Und er hat gesagt, Menschen. Menschen haben sich diese Schafe geholt, um davon leben zu können. Es gibt auch menschliche Raubtiere. Und gegen wen ist diese Verteidigung gedacht? Gegen wen braucht der gute Hirte, gegen wen braucht Gott, der Hirte, diese Keule? Es gibt ein Raubtier, was uns als Kinder Gottes immer wieder angreifen möchte. Satan, Teufel und wie wir es auch nennen wollen. Und dagegen verteidigt uns Gott. Die Bibel sagt, dass der Teufel wie ein brüllender Löwe ist, der uns verschlingen möchte. Gott ist unser Schutz. Luther hat übersetzt, eine feste Burg. Ja, und Gott verteidigt uns. Er hilft uns. Das andere Werkzeug ist der Stab. Der Stab ist multifunktional. Damit werden die Tiere geleitet, geführt. Und der Stab hat ein gebogenes Ende. Da kann man das Schaf schon mal so ziehen. Der hat ein spitzes Ende, da kann man auch mal mit pieksen. Das sind die Werkzeuge des Hirten, womit er uns verteidigt und mit denen er uns führt. Ja, und dann bereitet der Psalm, dann wechselt das Bild. Dann wechselt das Bild von diesem Bild des Schafes in das Bild der Gastgeberschaft. Szenenwechsel. Du bereitest vor mir einen Tisch. Aus dem Hirten wird der Gastgeber, aus dem Schaf ein Gast. Wechsel in der Person, aus dem Er, der Hirte, wird ein vertrautes Du für den Gastgeber. Der Gastgeber, der seinen Gast freundlich empfängt, der ihm einen Ruheplatz gibt, der ihn ehrt, sein Haupt salbt, sein Becher voll einschüttet. Ja, so ein richtig schöner, voller Becher. Das ist doch eine tolle Sache. Aber was bedeutet dieser Wechsel? Wie kommt jetzt dieser Wechsel zustande? Auch in diesem Bild der Gastgeberschaft kümmert sich Gott um uns. Es ist alles da, was wir brauchen. Eigentlich wie auf der Weide. Nur unser Verhältnis hat sich geändert. Aus dem Er, der Hirte, ist ein Du, mein Gastgeber, geworden. Und das ist ein Lernprozess. Wenn wir in unserem Leben Gott wirklich als Hirten und Führer akzeptieren, wird unser Umgang mit ihm, mit Gott, immer vertrauter. Und aus diesem erst distanzierten Er, der Hirte, wird ein Du, mein Freund, mein Gastgeber. Du sorgst für mich. Und die Frage ist manchmal, wie lassen wir uns denn führen? Braucht der Hirte bei uns den Krummstab mit dem gebogenen Ende zum Einsammeln und der Spitze zum Pieksen, um uns in die richtige Richtung zu bewegen? Ist das erforderlich, damit wir in der Spur bleiben? Psalm 32, da steht, seid nicht wie Rosse oder Maultiere, die ohne Verstand sind, denen man Zaum und Gebiss anlegen muss, sonst werden sie nicht zu dir kommen. Und davor, der Satz sagt, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Und das möchte Gott gerne, dass wir uns nicht mit Gewalt in die richtige Richtung bewegen müssen, sondern dass wir sehen, was möchte unser Herr, wo schaut er hin, und dass wir uns von seinen Augen leiten lassen. Und wenn wir mal genau hingucken, wo erfolgt denn dieser Wechsel vom Er zum Du? Der erfolgt ja schon im tiefen Todestal. Wenn wir uns den Vers nochmal anschauen, dann sehen wir, dass gerade im tiefen Todestal, wenn ich wanderte im Tal des Todesschatten, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Du, mein Herr. Und da im tiefen Todestal, da wächst das Vertrauen zu Gott, dass wir wirklich eine tiefe Beziehung zu ihm bekommen. Oft lernen wir nicht durch die guten Situationen in unserem Leben, sondern durch die schweren. Und ich will euch sagen, ich stehe jetzt hier nicht und rede von irgendetwas, was ich nicht kenne. Auch bei mir gibt es Dinge, die manchmal schwer zu ertragen sind. Ich will da jetzt nicht zu viel von reden, aber was für mich wirklich schwer ist, meine Frau hat im Frühjahr einen starken Erblindungsschub gehabt und ihre Restsehfähigkeit ist sehr, sehr gering. Wisst ihr, das ist echt schwer zu ertragen. Zu sehen, wie ein Mensch sich den Kopf aufrecht haben will und sich dann doch so irgendwo hertastet. Aber trotzdem, ich sehe das, dass auch meine Frau sagt, mein Herr ist mein Hirte, er ist bei mir. Und das Tolle ist, diesen Tisch, an dem wir essen dürfen, den bereitet Gott uns gegen alle Widerstände. Angesichts unserer Feinde versorgt uns Gott und schenkt uns den Becher voll ein. Und das ist ein großes Geschenk, was wir haben dürfen, dass trotz aller Widerstände, trotz aller Not, trotz allem, was da ist, ich sagen darf, Gott, du bist da, du bist bei mir. Gott verspricht uns Ruhe zu schenken. Und dafür steht das Bild der Mahlzeit am gedeckten Tisch. Und trotz widrigster Umstände, trotz aller Not, sind wir Gast in Gottes Gegenwart. Gott nimmt uns auf. Und der übervolle Becher ist auch ein Zeichen des Genusses. Und alles das fängt heute schon an, hier und in der Gegenwart. Ich werde bleiben im Hause des Herrn. Ich komme nicht erst dahin, ich werde bleiben. Es fängt heute an. Wir dürfen heute schon mit dem Hirten gehen und ihm folgen und dürfen sagen, ja, wir sind versetzt in Gottes Familie. Wir sind von ihm adoptiert. Und wir dürfen ihm folgen. Ja, wenn wir uns diesen Psalm ansehen, dann dürfen wir feststellen, David schaut uns fröhlich an und sagt, der Herr ist mein Hirte. Er schrieb diesen Psalm, um uns diese Botschaft zu überbringen, Gott selber, er, der Höchste, ist dein Hirte. Und das haben wir schon oft gehört. Und es ist trotzdem immer wieder und immer wieder neu unbegreiflich. Aber wir dürfen das festhalten. Gott ist da, wenn du nicht mehr weiter weißt. Ich bin dein Hirte. Er, Gott, gibt dir neue Kraft, wenn deine Umwelt dich aussaugt und dich fertig macht. Er ist dein Hirte. Gott schafft dir die Ruhe, die du brauchst, um diesen Brief zu öffnen, vor dem du Angst hast. Er ist dein Hirte. Und du kannst gerne deine eigenen Nöte, Fragen und Probleme einsetzen. Und trotzdem, trotz allem, er, der Herr, ist dein Hirte. Und unser Hirte, Jahwe, der Gott, der von sich selbst sagt, ich bin, der ich bin, das ist nicht irgendeine neblige Fantasiegestalt, kein Gott, der nur aus Tradition besteht, nicht nur ein frommer Gedanke oder ein psychologischer Trick. Er ist der Herr der Herren, unser Hirte, der uns führt, unser Gastgeber, der für uns sorgt, unser Vater, in dessen Haus viele Wohnungen sind, in denen wir wohnen können für alle Zeit. Und deswegen dürfen wir voller Freude sagen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Amen.